Den Predigttext finden wir in Matthäus 2, 13 bis 23. Dort hören wir dann, wie es weitergeht mit Jesus und seinen leiblichen Eltern nach dem Text, den wir auch in der ersten Lesung gehört hatten. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird.
Liebe Weihnachtsgemeinde, es gehört zu den Kennzeichen der Weihnachtsgeschichte, dass hier ständig Gottes ewige Welt und unsere vergängliche Welt aufeinanderprallen. Die Grenzen werden durchlässig. Gott schickt etwa seine Engel, seine Boten, die reden mit verständlichen Worten zu Menschen. Über Bethlehems Feld strahlte plötzlich, haben wir vorgestern mitbekommen, ein riesiges Flutlicht, das alles wundersam erleuchtet. Eine Jungfrau bekommt durch ein Wunder ein Kind. Gottes ewige Welt bricht ein. Und zugleich beobachten wir Hirten bei der Arbeit. Die Wissenschaftler aus Babylonien sind unterwegs auf den Straßen des Römischen Reiches. Die Tagespolitik drittklassiger Despoten wie Herodes fordert täglich ihre Opfer. Im fernen Rom plant Kaiser Augustus seine globale Machtpolitik. Menschengeschichte und Gottesgeschichte prallen hart aufeinander, verzahnen sich ineinander. Aber seit Weihnachten hat sich das geändert. Von jetzt an ist Jesus dabei. Und das ist der Titel dieser Predigt, den Sie über diesen Text drüber schreiben können. Von jetzt an ist Jesus dabei. Und diese Welt wird von jetzt an nie mehr ohne ihn sein. Auf allen Kontinenten dieser Erde. Ein Theologe hat es einmal so formuliert: Keiner von uns konnte Gott die Hand geben, schreibt er. Der Abstand war zu groß. Aber nun ist zwischen Gott und uns dieser Jesus, dieser eine, in die Mitte getreten. Er hält uns an der einen und Gott an der anderen Hand. Und so ist nun Gott ganz nahe bei uns festgehalten und wir sind durch Jesus ganz nahe bei Gott festgehalten. Dieses Kind, dieser Heiland sagt: Nun gehört ihr beide, du schuldbeladener, gottferner Mensch und du allein heiliger, gerechter Gott, ihr beide gehört jetzt zusammen durch mich. Zitat Ende. Von jetzt an ist Jesus dabei. Und für alle, die mit Jesus leben und für alle, die zu Jesus gehören, ist damit diese strikte Trennung zwischen Gottes Welt und Menschenwelt aufgehoben. Wir leben nicht mehr nur in dieser Welt der Tische und Bänke, nicht mehr nur in der Begrenzung von Raum und Zeit. Ja, da leben wir auch. Und das spüren wir auch oft genug, ziemlich schmerzlich. Vorgestern, Heiligabend, habe ich mit einem Glaubensbruder telefoniert, der war so am Boden zerstört. Seine Depression hatte ihn wieder gepackt. Er wusste nicht mehr ein und aus. Wir beteten zusammen am Telefon. Und da war Jesus da. Aber es war eine schwere Situation. Und doch wissen wir als Christen, Jesus ist dabei in unserem Leben. Und seitdem er dabei ist, ist nichts mehr wie es vorher war. Auch für diesen Bruder, mit dem wir telefoniert haben. Nicht, dass wir keine schwachen Stunden mehr hätten. Nicht, dass wir fortan unangefochten durch unser Leben hindurchschreiten würden. Nicht, dass wir keine Traurigkeiten mehr erleben müssten und keine Niederlagen. Nein, nein, das alles gibt's noch. Selbst die Weihnachtsgeschichte endet ja nicht mit Jubelchören, nicht mit fröhlichen Gesängen. Der Vorhang der Weihnachtsgeschichte fällt nicht über einem Krippenidyll, wo alle für immer glücklich sind. Es gibt hier kein Weihnachts-Happy End, an dem wir uns in den nächsten Wochen noch unsere Seele wärmen könnten. Im Gegenteil. Die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgeschichte Teil 2, das, was Sie heute hier in diesem Text vor sich haben, ist vielleicht eine der härtesten Geschichten der Bibel überhaupt. Eine der härtesten. Wo eben noch die Hirten zum Stall rannten, um den neuen König zu sehen, da rennt jetzt ein Ehepaar mit Säugling um sein Leben in Richtung ägyptische Grenze. Wo vor kurzem noch das Jubellied der Engel über Bethlehems Felder schallte, da zieht sich eine grauenvolle Blutspur durch diesen Ort. Und die Töne der Sirenen auf unserer Fahrenwalder Straße hier unterstreichen das nur. Das ist Weihnachten, wo eben noch die Wissenschaftler aus Babylonien den Sohn Gottes anbeteten. Da machen sich jetzt die Büttel des Herodes ans Werk und organisieren den flächendeckenden Mord an Kindern. Wo eben noch eine junge Mutter ihr Kleines staunend im Arm hielt, da werden jetzt vielen Müttern ihre Kleinen brutal aus den Armen gerissen. So sind die Verhältnisse. Das ist Weihnachten. Das ist also euer Weihnachten, sagen uns die Spötter. Da seht ihr es doch. Was hat's gebracht, dass Jesus kam? Das Morden geht weiter, der Streit geht weiter, der Ärger geht weiter. Wie kann das sein? Und die Gegner des Christentums versuchen ihrerseits noch einen draufzusetzen. Auch diesmal wieder. Der Spiegel mit seinem Titelfoto versucht, die biblischen Berichte als unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Netflix hat sich was Besonderes ausgedacht, diesmal zu Weihnachten. Sie zeigen einen Film mit dem Titel Die erste Versuchung Christi, wo sie Jesus als Homosexuellen darstellen, die Jünger als zügellose Alkoholiker und die Jungfrau Maria als leichtes Mädchen. Das ist Weihnachten, das ist das Umfeld. Das ist Netflix, das ist der Spiegel. Das sind vielleicht manchmal auch unsere Nachbarn. Und einige haben Gott sogar vorgeworfen, wie kann er es zulassen, dass die anderen Babys sterben und nur sein eigener Sohn so glimpflich davonkommt? Aber das ist ein Riesenmissverständnis. Jesus kommt ja gar nicht davon. Sie wissen es, er wird ja gar nicht verschont vom Vater, sondern Jesus wird nur aufbewahrt. Aufbewahrt für ein schlimmeres Leiden, aufbewahrt für einen schwereren Tod. Gut 30 Jahre später am Kreuz. Und Kurt Marti hat es so gedichtet, nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Und alle, die zu Jesus gehören, die reißt er da früher oder später mit rein. Josef zuerst, obwohl der ja nun Gottes Sohn quasi im Gepäck hat, wenn man das so sagen darf, obwohl der dem Massaker von Bethlehem erstmal entkommen ist. Aber Josef wird fortan kein ruhiges Leben mehr haben. Und ich denke, Josef wird sich manchmal gefragt haben, was habe ich mir da eingebrockt mit diesem Jesus? Was habe ich mir da eingebrockt? Von jetzt an war Jesus dabei. Und wir setzen damit unsere weihnachtliche Spurensuche genau dort fort, wo wir sie am Heiligabend kurz unterbrochen hatten. Nämlich zwischen Matthäus 2, Vers 12 und Vers 13. Und da sie, nämlich die Weisen aus dem Morgenland, im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Eben noch waren die Weisen da gewesen. Hatten nach einer 800 Kilometer langen Reise, wir sahen das vorgestern, den König gefunden, waren überzeugt, wir sind angekommen bei Gott. Sind vor ihm niedergekniet, haben ihn angebetet, haben ihm ihre großzügigen Königsgeschenke dargelassen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Texte machen nun keine Angaben, wie viele Wochen oder Monate seit der Geburt inzwischen vergangen sind in Vers 13. Das wird hier nicht gesagt. Es ist denkbar, dass sich die kleine Familie inzwischen in einem Häuschen eingemietet hat. Auf alle Fälle befinden sie sich immer noch im Umfeld von Bethlehem. Und genau da liegt das Problem. Denn hier in Bethlehem ist das Leben dieses neuen Erdenbürgers keineswegs sicher, weil er einen Todfeind hat. Herodes in Matthäus 2, Vers 3 lasen wir noch, als dass der König Herodes hörte, dass da dieser König geboren werden sollte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und wenn Herodes erschrak, erschrak Jerusalem auch, weil sie wussten, jetzt passiert wieder was Schlimmes. Und diese Angst war absolut berechtigt. Er sendet ja dann die Weisen nach Bethlehem unter diesem fadenscheinigen Vorwand. Er wolle das Kind auch anbeten, aber will nur rauskriegen, wo der Todeskandidat zu finden ist. Und während die Weisen von Gott instruiert werden, dass sie nicht zu Herodes zurück dürfen, trifft Herodes eine grausame Entscheidung. Er sieht nur noch einen einzigen Weg, um seine Macht zu retten. Interessant, über Herodes finden wir auch in außerbiblischen Quellen umfangreiches Material, das übrigens mit den biblischen Quellen bestens zusammenpasst. Und ich wiederhole das hier nochmal ausdrücklich, was wir schon vorgestern gesagt haben. Und es ist vielleicht gut, wenn Sie das auch in manchen Gesprächen mit Ihren Zeitgenossen immer wieder erklären den Leuten, weil es da so viele Missverständnisse gibt. Die Bibel sagt nirgendwo, dass Jesus im Jahr 1 geboren wird. Diese Zeiteinteilung, ich sage es nochmal, kam erst von den Mönchen, 6. 7. Jahrhundert. Wenn man alle Daten zusammennimmt, sprechen sie dafür, dass Jesus etwa im Jahr 7 vor Christus das Licht der Welt erblickte, in etwa. Und auf dieses Jahr kann man auch diese besondere Sternkonstellation von Saturn und Jupiter sinnvoll datieren. Und da hinein fügt sich ebenfalls, dass Herodes im Jahr 4 starb, 4 vor Christus. Also Herodes starb 4 vor Christus, circa 2 bis 3 Jahre nach Jesu Geburt. Das ist der historische Rahmen. Und natürlich fragt man sich, was bringt einen Politiker dazu, sich panisch vor einem Baby zu fürchten? Warum hat er solche Angst vor Jesus? Dieser Herodes war ein Machtmensch durch und durch. Schon sein Vater, der hörte auf den Namen Antipater, war ein treuer Vasall der römischen Besatzungsmacht gewesen. Das war gut für die Karriere des Sohnes, der nach dem Tod des Vaters und nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich in Israel Karriere machen darf. Als im Jahr 37 vor Christus Jerusalem von den Römern endgültig erobert wird, 37 vor Christus, da setzen sie Herodes auf den Königsthron Israels. Herodes ist also ein Provinzfürst von Roms Gnaden. Und er würde, das lesen wir dann in den Quellen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alles tun, nur um seine nackte Macht zu retten. Er würde seine Politik allein an seiner eigenen Machterhaltung ausrichten. Er würde dabei viele Familienmitglieder über die Klinge springen lassen. Und jetzt verstehen wir, warum die Ankündigung von Jesu Geburt. Und wir müssen bedenken, da ist er schon circa 34 Jahre im Amt. Als Jesus geboren wird, ist dieser Herodes schon circa 34 Jahre im Amt. Dass die Ankündigung von Jesu Geburt ihm das Blut in den Adern erstarren lässt. So viel jüdische Geschichte hatte Herodes in seinen mehr als 30 Jerusalemer Jahren inzwischen gelernt. So viel wusste er, dass die Juden auf einen Messiaskönig warteten, der ihnen Recht und Gerechtigkeit zurückbringen würde, auf einen König, der das Zepter wieder an sich reißen würde. So viel wusste er, dass Bethlehem in diesem Szenario eine zentrale Rolle spielen würde, weil hier in Bethlehem der Stammsitz des legendären Königs Davids lag, also des israelischen Ur- und Übervaters gewissermaßen. Und dieser neue König musste ein Davide sein, musste irgendwie mit Bethlehem zusammenhängen. Und sollten diese skurrilen Wissenschaftler aus Babylon wirklich in Bethlehem fündig werden, sollte dort wirklich ein legitimer Thronanwärter ausgerufen werden, dann drohte Herodes Gefahr. Das war logisch. Tja, und wie seine römischen Hintermänner im Konfliktfall reagieren würden, das müsste sich erst noch erweisen. Auf die wollte er sich lieber nicht verlassen. Hätte ich auch nicht gemacht. Angstvoll wartet Herodes auf die Nachricht der Weisen. Und als sie ausbleibt, schwant ihm das Schlimmste. Also greift der Machtgierige, der Halbverrückte zum letzten Mittel, um den persönlichen Widersacher auszuschalten. Und das lesen Sie in Vers 16. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig. Kann sich vorstellen, wie er in seinen Gemächern hin und her gerannt ist. Er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter. Er geht ganz auf Nummer sicher, nach der Zeit, die er von den Weisen erforscht hatte. Das ist die Welt von Weihnachten. Das ist die Welt von Weihnachten. Und mittendrin nun Gottes Sohn und all jene, die ihn aufgenommen haben, allen voran Maria und Josef. Und die Frage ist, wie werden die damit fertig? Womit müssen die künftig rechnen? Wie können die da überhaupt noch durchkommen, ohne durchzudrehen? Und wissen Sie, das sind Fragen, die jeder Christ kennt. Jesus ist ja hereingekommen in unser Leben, damals, als wir uns bekehrten. Die Bibel sagt ganz ausdrücklich im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12, wie viele ihn aber Jesus aufnahmen, nämlich als ihn ihren Herrn und Retter, denen gab er die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Damals, als wir uns bekehrt hatten, das war unser persönliches Weihnachten. Der Dichter Silesius hat ja diese berühmten Worte dafür gefunden, wird Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst doch ewiglich verloren. Christ wurden wir, als wir uns bekehrt haben, als Jesus uns bekehrt hat, als wir zu ihm finden durften. Darüber haben wir Heiligabend ausführlich gesprochen. Christ wurden wir, als wir uns vor diesem Herrn aller Herren, dem König aller Könige beugten und sagen, ich gebe zu, dass dein Urteil über mein Leben wahr ist, dass ich ein verlorener Sünder bin. Ich habe manches Gute getan in den Augen der Menschen, aber vor dir bin ich verloren und verurteilt. Ich gebe das zu und ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld dein Leben gegeben hast, dass du meine Strafe getragen, mein Urteil auf dich genommen hast. Ich nehme das jetzt für mich ganz persönlich an und dir, Jesus, soll mein Leben gehören, mit Haut und Haaren für Zeit und Ewigkeit. Und da ist Jesus reingekommen in unser Leben, als wir uns bekehrt haben. Und von jetzt an, so ja der Titel heute, ist Jesus dabei. Am Anfang dachten wir vielleicht, obwohl Jesus das nie versprochen hatte, wenn wir jetzt mit Jesus leben, ach, da kann nicht mehr viel schief gehen, da wird das Leben so ein bisschen leichter, da lösen sich all diese Knoten, die da waren in unserem Leben, diese ganzen ungeklärten Fragen, das wird sich alles von selbst auflösen und von jetzt an kann ich mal ein bisschen entspannter durchatmen und jetzt kommen nicht mehr so die ganz großen Hürden, bis ich bei ihm im Himmel ankomme. Das hatte Jesus aber nie versprochen. Und irgendwann wird uns dann klar, dass das auch für uns gilt, was der Jesus zu den Jüngern gesagt hat, dass wir Druck erleben werden, dass wir manchmal vor unbeantworteten Fragen stehen werden. Matthäus 10, 24, der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen. Haben sie Jesus fertig gemacht? Wie viel müssen wir damit rechnen, dass es Druck geben wird und dass wir noch in manche bedrohliche Situation hineingeraten können? Das ist normal und so erlebt es hier auch Josef und die Maria. Und deshalb brauchen wir jetzt auch diese Verse. Jetzt brauchen wir auch diese Verse, in denen Gottes Wort uns zeigt, was das nun für unsere praktische Lebensplanung bedeutet, wenn Jesus zu uns gehört. Von jetzt an ist er ja da, nie mehr ohne Jesus. Aber was heißt das jetzt für unsere praktische Lebensplanung? Denn wenn er zu uns gehört, übernimmt er auch die Regie in unserem Leben. Das hat er ganz klar gemacht von Anfang an. Und was das nun praktisch heißt, wollen wir in den nächsten Minuten an diesen Versen studieren. Als sie aber weggezogen waren, Vers 13, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Wenn Jesus dabei ist, dann gehen wir erstens geänderte Wege. Das ist unser erster Punkt. Wenn Jesus dabei ist, dann gehen wir erstens geänderte Wege. Oftmals. Josef hatte ja genau das Gegenteil geplant. Der wollte doch nicht nach Ägypten, als er in Nazareth aufbrach. Schon diese ganze Bethlehem-Reise war ein Ärgernis für den Zimmermann aus Nazareth, von dem wir ja im Lukas-Evangelium gelesen haben. So machte sich auch auf Josef aus der Stadt Nazareth, aus dem galiläischen Land, zur Stadt Davids eben nach Bethlehem. Überfüllte Straßen, miese Infrastruktur, keine Hotelversorgung. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und bestimmt hatten sie gehofft, sehr zeitnah wieder die Rückreise antreten zu können. Sobald es irgendwie verantwortbar sein würde, irgendwie für den Neugeborenen zumutbar. Irgendwann hat sich die Verkehrssituation wieder entspannt auf Israels Straßen. Aber womit sie nicht gerechnet hatten, womit sie nicht rechnen konnten, war die Brutalität des Herodes und Gottes neue Regieanweisung. Warum ausgerechnet Ägypten im Süden statt Galiläa im Norden als nächste Station, hätte man fragen können. Ja, ganz einfach. Weil es dort für den zarten Neugeborenen sicherer war. Raus aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes, ca. 140 Kilometer etwa. Das war Gottes Plan in diesem Fall. Gott hätte das auch anders lösen können. Gott hätte auch sagen können, bleibt ruhig hier. Ich schütze euch jetzt. egal was kommt, haltet aus. Hätte Gott alles machen können, aber Gottes Plan war eben so. Er schickt sie raus aus der Gefahrenzone. Wissen Sie, manchmal lotst Gott uns aus der Gefahrenzone raus. Und manchmal schickt er uns rein. Ägypten, das war damals eine gut geordnete römische Provinz. Da hatte Herodes null Einfluss. Da lebten schon, wie wir von Philo wissen, etwa 1 Million Juden. Da würden sie auch Kontakte finden können. War ein guter Ort für diese Situation. Und ihr Lieben, das ist das Erste, womit wir rechnen müssen, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wir müssen rechnen mit geänderten Wegen. Das hatte Jesus seinen Jüngern auch von Anfang an gesagt. Wenn ihr in meine Nachfolge eintretet, wenn ihr Christen werdet, Markus 8, Vers 34, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also der gebe sein vermeintlich autonomes Recht, sein Selbstbestimmungsrecht, dass er selber entscheiden will über seine Wege, dass er es nach seinem Gusto alles machen will, der gebe das ab. Und der sehe zu, dass jetzt ich sein Chef bin. Ich meine es gut, aber ich werde ihn führen. Und vielleicht erinnern sich einige daran, als der Jesus nach der Auferstehung den Petrus wieder auf die Beine gestellt hat, der sich ja schrecklich schämte, weil er Jesus verraten hatte. Und als Jesus den Petrus dann wieder in den Dienst nahm, da sagte er zu ihm bei diesem Frühstück am See Folgendes. Johannes 21, da sagte er zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer, nämlich Gott, wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das heißt nicht, Gott wird dich immer den schlimmsten Weg führen, den du dir vorstellen kannst, aber das heißt, er wird dich dahin führen, nicht wo du hin willst, so ist das hier gemeint, sondern wo er hin will, so ist das gemeint. Manchmal werden diese Wege einfacher sein, als du es dir vorgestellt hattest, manchmal werden sie schwieriger sein, aber er wird dich führen, wohin er hin will und nicht wohin du hin willst. So, geänderte Wege. Und das erlebt hier schon Josef. Das ist kein Automatismus. Also manchen Bekehrten hat Jesus auch als neuen Menschen in sein altes Umfeld zurückgeschickt. Berühmtes Beispiel William Wilberforce. Als der Mann, der dann in so herausragender Weise die Sklaverei beseitigen sollte mit seinem massiven Einfluss in England. Als Wilberforce sich bekehrte, etwa 24 war er da, 24, 25. Da stellte sich ihm sofort die Frage, er war ein frühreifer, hocherfolgreicher Abgeordneter damals schon. Soll ich jetzt in der Politik bleiben oder soll ich rausgehen? Und er stellte diese Frage bekanntlich einem Seelsorger, den er aufsuchte, John Newton. Das war der Amazing Grace geschrieben hat, der damals ein bekannter Pastor schon geworden war, auch mit einer seltsamen Vergangenheit als Sklavenhändler. Und der sagte ihm, Junge, bleib dort, wo du bist. Bleib im Parlament und wirke dort für Gott. Bezeuge dort seinen Namen. Und Wilberforce blieb an dieser Stelle. Aber Gott führt ganz unterschiedlich. Da ist eine Familienmutter, die setzt erst voll auf die Karriereschiene. Und nach der Bekehrung wird ihr klar, sie hat einen Mann, sie hat Kinder, dass nach dem biblischen Menschenbild, Titus 2 und andere Bibelstellen, die erste Aufgabe der Ehefrau und Mutter darin besteht, für ihre Familie da zu sein. Und sie steigt aus der Karriere, weil sie sieht, so will es Gott. Meine erste Stelle ist zu Hause, bei meinen Leuten. Geänderte Wege. Martin Lloyd-Jones startet eine rasante medizinische Laufbahn, wird die rechte Hand eines Professors, der die englische Königsfamilie betreut im 20. Jahrhundert. Er bekehrt sich, er findet zum lebendigen Glauben an Jesus und verlässt die Medizin und wird Prediger, einer der bekanntesten, wirkmächtigsten Prediger des 20. Jahrhunderts. Ein deutscher Mediziner, den viele von uns kennen, Professor Weise, dessen Autobiografie in ein paar Wochen erscheinen wird, ist erst bei einem Forschungsaufenthalt in den USA zum Glauben an Jesus gekommen. Da war er schon in den späten 30ern. Und er hat sich natürlich auch gefragt, was soll ich machen? Und Manfred Weiß ist aber mit voller Überzeugung, so sei er sich von Gott geführt, in seiner Profession geblieben. Und hat seine Möglichkeiten als Arzt gerade genutzt, um viele Menschen in hoffnungslosen Situationen mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen. Er hat dann in seiner Praxis eine regelmäßige Patientenbibelstunde veranstaltet. Er macht bis heute ärztliche Missionsreisen, zum Beispiel nach Moldawien, wo er den Menschen medizinisch hilft und ihnen das Evangelium sagt. Aber auch der musste im Laufe seines Lebensweges oft erfahren, dass Gott seine Wege änderte. Er hatte eine sehr gute Chefarztstelle, aber Er hat sich geweigert, aus Gewissensgründen bestimmte östliche Meditationstechniken und Heilpraktiken auf seiner Station zuzulassen, zum Beispiel autogenes Training, weil er sagte, die Quelle dieser Methoden ist eine unchristliche Religion. Das sind schlechte Einflüsse, denen die Patienten damit ausgesetzt sind. Als Christ kann ich das nicht verantworten. Auf einer Station, wo ich Chefarzt bin, wird es das nicht geben. Und er musste gehen. Geänderte Wege. Dafür hat Gott ihm viele andere Möglichkeiten zum Wirken geöffnet in der weiten Welt. Und geänderte Wege, ein bisschen Erfahrung habe ich damit auch. Ich bin aus Überzeugung in den Pastorendienst in der evangelischen Landeskirche eingetreten, habe dort auch viele Möglichkeiten von Gott geschenkt bekommen, das Evangelium zu sagen und weiterzugeben und Menschen zu erreichen. Aber dann wurde je länger umso mehr mir klar, dass der Zeitpunkt gekommen war, wo Gott mich in dieser Institution, die immer stärker und vor allem in ihren führenden Hierarchien nicht mehr wirklich von der biblischen Wahrheit geprägt war, immer stärker unter ideologischen falschen Einfluss kam, dass ich das nicht mehr mittragen konnte. Und da hat Gott mich auch rausgeführt aus dieser Institution. Geänderte Wege. Verstehen Sie, das betrifft nicht nur den Beruf, sondern viele Lebensbereiche. Und viele von Ihnen könnten jetzt ihre Geschichte erzählen und bestätigen, was Sprüche 16 sagt, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber zustande, wenn es denn gut läuft, zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Also, wenn Jesus in ein Leben einzieht, ist das nichts Ungewöhnliches, wenn wir geänderte Wege geführt werden. Nicht immer, aber an vielen Punkten, dort, wo er es für nötig hält. Und Josef hat das von Anfang an erfahren. Geänderte Wege, nicht zurück nach Nazareth, sondern erstmal weiter gen Ägypten. Sind Sie dazu bereit? Jetzt kommt als zwingende Folgefrage dies hinzu. Woher kann ich das wissen, welche Wege ich ändern soll? Woran erkenne ich das? Und das führt uns zum zweiten Punkt, den wir hier finden. Wenn Jesus dabei ist, dann gehen wir nicht nur geänderte Wege, sondern dann gehen wir zweitens geführte Wege. Das ist das Zweite. Geführte Wege. Das ist das Schöne. Das müssen Sie unbedingt mitnehmen aus diesem Text. Ich hoffe, das wird Ihnen so deutlich, wie es mir bei der Vorbereitung deutlich geworden ist. Der Josef, der schlingert und stolpert nicht durchs Leben, sondern er wird geführt. Das beginnt schon mit der Abwendung seiner Trennungspläne. Im Kapitel davor, als er ja denken musste, dass Maria ihn betrogen hat, weil sie plötzlich schwanger war und die beiden nicht zusammen lebten. Und dann sagt er ja zunächst, Matthäus 1,19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Das war sein Plan. Und Gott informiert ihn dann durch den Boten, dass das nicht eine Schuld Marias war, sondern dass sie auf wundersame Weise schwanger geworden sei. Und als Josef vom Schlaf aufwachte, Gott hatte ihm das in einem Traum gesagt, da handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er lässt seine Pläne ändern und er wird geführt. Und er heiratet sie endgültig und er wird sie dann, so sagt Matthäus, nicht anrühren, bis Jesus geboren wird. Und danach haben die beiden dann eine ganz normale Ehe geführt und auch noch weitere eigene Kinder bekommen. Also geführte Wege. Und in diesem Modus, in dieser Art geht es weiter. Schauen Sie, das steht hier. Das ist mit Händen zu greifen in diesem Text. Gott sagt, fliehe nach Ägypten am Ende von Vers 13 und bleibe dort, bis ich es dir sage. Und Vers 14 heißt dann, da stand er auf, nahm das Kind und entfloh nach Ägypten, geführt nach Ägypten. Und dann wird er, als Herodes gestorben ist, wieder zurückgeführt nach Israel. Schauen Sie Vers 20. Und Gottes Bote spricht zu ihm, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Vers 21, da stand er auf, nahm das Kind und ging in das Land Israel zurück. Und dann weiter Vers 22, wo er nun in Israel ist, sagt Gott ihm auch, wo er jetzt hingehen soll innerhalb Israels. Nämlich auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Also er bleibt nicht im Süden, sondern zieht weiter in den Norden durch. Gott führt ihn Schritt für Schritt, verstehen Sie? Gott lässt seine Leute auf Dauer nicht im Ungewissen. Gott bleibt an uns dran. Und zu Gottes Führung gehört auch immer Gottes Versorgung. Jetzt waren die wertvollen Geschenke der Weisen wichtig. Das war jetzt kein überflüssiger Ballast, den sie auch irgendwie noch in ihr Reisegepäck kriegen mussten. Sondern die Geschenke der Weisen waren die finanzielle Grundlage für die Reisen der kommenden Zeiten. Gott hatte vorgesorgt, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Damit konnte man einige Zeit durchkommen. Das war wertvoll. Wie führt Gott unsere Wege? Bei Josef geschah das sehr direkt, durch diese Träume. Aber die Bibel macht auch deutlich, und das müssen wir hier verstehen, dass es sich bei Josef natürlich um eine besondere Situation in Gottes Heilsgeschichte handelte. Und deswegen hat Gott damals ja zum Beispiel Engel aufs Feld geschickt in Bethlehem. Und Josef wird hier durch Träume informiert. Das ist auch eine Ausnahmesituation. Gab es auch innerhalb der Bibel nicht zu allen Zeiten. Aber und das ist jetzt wichtig, dass Sie das sehen. Die Bibel selbst macht deutlich, dass Gott in späteren Jahren seine Kinder vorwiegend durch eine andere Methode geführt hat. Nämlich wodurch? Durch sein geschriebenes Wort. Und deswegen werden die Christen in den Briefen des Neuen Testaments niemals dazu aufgefordert, auf Träume zu achten, sondern wir werden eher davor gewarnt, uns irgendwelchen Spekulationen hinzugeben, sondern wir werden immer wieder dazu angehalten, intensiv Gottes Wort zu studieren und zu befragen und um seine Führung zu beten. Das ist der Weg, den Gott für unsere Zeit und für uns vorgegeben hat. Dass wir sein Wort studieren, dass wir die Grundlagen seines Wortes auf unsere Situation anwenden und dass wir Gott bitten, dass er uns wirklich klare Gedanken gibt, dass er uns auch von Mitchristen guten Ratschlag gibt und uns auf diese Weise hilft, seinen Weg zu erkennen. Aber an einem Punkt hat sich Gottes Vorgehen gegenüber damals nicht geändert. Gott führt unsere Wege schrittweise. Sehen Sie bei Josef auch. Den hat Gott nicht in einem einzigen Traum über seinen gesamten Reiseplan informiert, wie die Reisebüros das manchmal machen, wenn sie eine Reise zu verschiedenen Stationen, eine Städtereise meinetwegen planen, dann kriegen sie mit einem Ausdruck, was weiß ich, 6 Flüge präsentiert mit Ankunfts- und Abflugzeiten und sie haben den Reiseplan von vornherein vor Augen. Kann sich immer noch mal was ändern, natürlich, aber sie wissen im Prinzip, was kommt. Aber so macht Gott das nicht. Was sagt er hier im Vers 13? Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, dass es weitergeht. Schrittweise. Und danach dauert es gut 2 Jahre etwa, bis Herodes stirbt. Und er muss warten dort in Ägypten. Und dann kommt erst der nächste Aufbruch, Vers 19. Als aber Herodes gestorben war, siehe da, erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten, im Traum und sagt, und so, jetzt nächste Station, jetzt zurück nach Israel. Was wird in der Zeit eigentlich mit dem Geschäft zu Hause? Hat er sich doch bestimmt oft gefragt. Er war Zimmermann, hatte wahrscheinlich einen kleinen Betrieb. Was machen die jetzt ohne mich? Wie geht das da eigentlich weiter? Und selbst jetzt erfährt Josef erstmal nur die grobe Richtung. Und dann geht's weiter, Vers 20. Und er spricht, nimm auf, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Zieh in das Land Israel. Gut, da gibt's viele Möglichkeiten. Und erst als Josef dorthin zurückgekommen ist, weist Gott ihm schließlich den konkreten Wohnort zu und schickt ihn dann in der Tat wieder in die alte Heimat nach Galiläa zurück, in den Norden, Vers 22. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, also über den Süden, fürchtete er sich dorthin zu gehen und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Das ist ein interessanter Vers. Dazu müssen Sie Folgendes wissen. Nach dem Tod von Herodes, 4 v. Chr., wurde Israel in 3 große Regionen aufgeteilt. Und jede Region stand jetzt unter der Führung eines der Söhne des Herodes. Das war Klickenwirtschaft vom Feinsten. Und Archelaus bekam den Süden, bekam Judäa, wozu auch Bethlehem gehörte. Und dieser Archelaus, der war zwar unfähig, aber brutal. Die Römer haben ihn dann einige Jahre später auch durch Pilatus ersetzt. Und in Galiläa war ein Bruder von Archelaus, der war nicht ganz so schlimm. In Galiläa konnte man zu dieser Zeit etwas freier atmen. Und deswegen schickt Gott jetzt den Josef mit seiner gesamten Truppe eben wieder in den Norden nach Galiläa. Mittendrin in diesem Chaos, dieser Mann, dieser Josef, wissen Sie, der vieles auch nicht mehr überblickt. Der wird sich manchmal gefragt haben, ich weiß nicht, was nächste Woche sein wird. Aber er wird geführt. Und ganz ähnlich führt Gott unser Leben heute. Wir wissen nicht am Anfang schon den vollständigen Weg. Wir überblicken auch nicht alles. Ich denke, Gottes Führung geschieht eher durch Navi als durch einen großen Autoatlas, wenn man das so vergleichen darf. Ja, auf dem großen Autoatlas, da hatten wir so auf 2 Seiten oder 3 die gesamte Strecke im Überblick vor uns. Wussten ziemlich genau Bescheid. Mit dem Navi ist es jetzt anders. Wir wissen das Ziel, wir geben das Ziel ein und dann werden wir geführt. was weiß ich, 3 Kilometer auf der B3 und dann wird rechts abgebogen und dann kommen wir 20 Kilometer auf der nächsten Autobahn, dann 800 Meter bis zur nächsten Abbiegung und so geht es immer Step by Step, Schritt für Schritt und so ähnlich ist es hier bei Josef. Denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal Ihr Navi einschalten. Ja, wir würden sagen kleinschrittig oder auf Englisch Step by Step, Schritt für Schritt. Das gilt für unsere persönlichen Entscheidungen genauso wie auch bei den gemeindlichen Weichenstellungen. Wir beten und fragen als Gemeinde ständig, was wird langfristig unser Standort sein? Wir haben jetzt hier erstmal Vertrag, wir sind hier in gewisser Hinsicht abgesichert, aber wir fragen, wie wird es langfristig weitergehen? Wir brauchen eigentlich mehr Platz, wir brauchen eigentlich größere Räume. Gott führt uns, wir wissen heute noch nicht, was die Entscheidung am Ende sein wird, aber wir beten. Und wir haben auch gemerkt, wie Gott uns hierher geführt hat. Auch das war sehr kleinschrittig, aber es ist gut gegangen. Und dieses Prinzip lehrt uns schon Psalm 119, Vers 105, wo Gott sagt und wo Gott den Beter beten lässt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, sagt Gott einmal, dass er durch sein Wort führt, aber er sagt, dass das Wort meines Fußes leuchtet. Verstehen Sie, das strahlt nicht hier von meiner hohen Stirn weit ins Land hinein, sondern meines Fußes leuchtet. Und das heißt, ich sehe den nächsten Schritt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. So führt der Herr uns. Er führt uns durch sein Wort und er führt uns Schritt für Schritt. In der Regel zeigt er uns nur den nächsten Schritt, manchmal ein bisschen mehr. Und zugleich ermutigt Gott uns regelmäßig, ihn um Führung zu bitten. Machen Sie doch das zu einem Ihrer regelmäßigen Gebete im neuen Jahr. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ich will geführte Wege. Das ist das zweite Große, was Jesus mit unserer Lebensplanung anstellt, wenn er in unser Leben hineinkommt. Geänderte Wege und geführte Wege. Und dann ein letztes. Von Jesus geführt zu werden, das müssen wir auch hier noch ergänzen, bedeutet gerade nicht, dass wir uns passiv treiben lassen. Es gehört eigentlich noch zum Thema Führung. Der Josef muss genau hinhören, um Gottes Plan zu verstehen. Und das will ich Sie fragen, hören Sie hin, hören Sie noch hin. Wenn Sie Ihre Bibel lesen, wenn Sie Ihre stille Zeit machen, fragen Sie Gott noch bei Ihren Entscheidungen. Oder erwarten Sie einfach nur, dass Gott das so absegnet, was Sie sich ohnehin gedacht haben und dann finden Sie vielleicht noch einen Bibelvers, der es ein bisschen bestätigt und dann ist gut. Fragen Sie noch, hören Sie hin. Beten Sie Gott, bitten Sie Gott darum, dass er Sie seine Hinweise richtig verstehen lässt. Und wissen Sie, wer genau hinhört, der ist dann auch herausgefordert zu gehorchen. Führung bedeutet nicht, dass Gott mich traumwandlerisch immer nur irgendwo hinschiebt. Geführte Wege sind auch Gehorsamswege. Das wird hier großartig deutlich bei Josef. Vers 13, der Engel sagt ihm, fliehe. Und was steht in Vers 14? Da stand er auf, nahm das Kind und ging. Vers 20 wird ihm gesagt, zurück nach Israel. Was steht in Vers 21? Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter und ging. Dort angekommen in Israel, Vers 22, das ist interessant. Da hat er schon ein mulmiges Gefühl. Schauen Sie mal, als er mitkriegt, dass Archelaus jetzt das Ruder dort übernommen hat, steht hier, er fürchtete sich. Aber er geht jetzt nicht instinktiv gleich weiter, obwohl er sich fürchtet, obwohl er dieses mulmige Gefühl hat, sondern er wartet. Er wartet. Und dann steht hier, auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er dann weg. Verstehen Sie, der hat gelernt zu gehorchen. Der hat seine Entscheidung nicht nach Gefühl und Wellenschlag getroffen. Der hat seine Entscheidung nicht einfach so getroffen, wie es ihm gerade mal gut dünkte, sondern der wollte geführt werden und er war gehorsam. Was für eine laute Predigt hält uns dieser Josef. Wir haben im Neuen Testament von Josef keinen einzigen Satz überliefert. Sie werden keinen einzigen gesprochenen Satz von Josef im Neuen Testament finden. Das ist für die Krippenspiele immer schwierig. Deswegen sagte er ja immer nur, ja Maria, ja Maria. Das ist der Josef. Aber wir sehen an Josef ein geradliniges Leben im Dienst für Jesus. Schauen Sie, wie viel Druck musste er ertragen. Wie viel schlaflose Nächte wird er gehabt haben. Eilige Aufbrüche. Provisorische Unterkünfte. Wie viel menschliche Anspannung muss der Mann ausgehalten haben? Und daran sehen wir, wie nah Josefs Situation zu unserer ist und zu den Jesusleuten aller Zeiten. Schauen Sie, und sein Gegenspieler, der Herodes, ist nur ein Beispiel, ist nur ein Typos, wie wir sagen, für die skrupellosen Machthaber in allen Jahrhunderten. Und auch das hat sich nicht geändert. nämlich dass die Brutalinskis an den Schalthebeln ohne Skrupel über Kinderleichen hinweggehen, wenn ihre Strategie das erfordert. Der Kindermord von Bethlehem, den muss man dann eben als Kollateralschaden irgendwie hinnehmen. Dr. Theo Lehmann, der bekannteste Prediger der alten DDR, hat diese Parallele in einer Predigt über Herodes drastisch formuliert zwischen damals und heute. Und ich frage Sie, wer könnte ihm in der Sache widersprechen? Theo Lehmann schreibt, der Mord an den Kindern von Bethlehem ist nur ein Symptom für die Verbrechen, die um der Macht der Mächtigen willen in millionenfacher Vergrößerung geschehen, sind durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage. Täglich verhungern tausende Kinder. Und während wir zu Weihnachten aus allen Lautsprechern die Kinderchöre plärren lassen, überhören wir die stummen Schreie tausender Kinder, die täglich in Deutschland umgebracht werden. Natürlich nicht so plump wie bei Herodes. Bei uns wird nicht abgeschlachtet, sondern abgetrieben. Oder wem das zu unangenehm klingt, der sagt vornehm, wir haben einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Bei uns töten nicht rohe Soldaten, sondern Ärzte im Kittel. Und die tun es nicht im Auftrag des Herodes, sondern im Auftrag von Vätern und Müttern. Zitat Ende. Wie gefährdet sind Kinder in jedem Stadium ihres Lebens? Die Diktatoren haben immer nach den Kindern gegriffen. Nach den Kindern zuerst, um sie für ihre Ideologien zu benutzen und zu beherrschen. Und, liebe Gemeinde, sollten die sogenannten Kinderrechte ins Grundgesetz hineinkommen, was Gott verhindern möge, und wogegen ihre Stimme zu erheben, ich sie immer wieder ermutigen möchte. Sollten diese sogenannten Kinderrechte aber ins Grundgesetz hineinkommen, dann hätte der Staat, wenn er das wollte, neue Möglichkeiten an die lebenden Kinder heranzukommen. Neue Möglichkeiten, sich in die Familien einzumischen. Ganz gleich, was das für die Kinderseelen bedeuten mag. Der Gott, der selbst ein Kind wurde, der Gott, der als Säugling selbst verfolgt wurde, der garantiert die Würde aller Kinder, derer, die schon geboren sind und der auch noch im Mutterleib behüteten Kinder, der Nascituri, wie sie in der Rechtssprache so behutsam genannt werden, die geboren werdenden, auch die haben eine unverfügbare Würde durch den lebendigen Gott. Und Gott lässt den Mörder Herodes nicht durchkommen. Selbst die brutalsten Mittel können seine erbärmliche Macht nicht lange retten. Und auch in unserem Text hier in Vers 19 kommt der Augenblick, da ist auch ein Herodes nur noch Geschichte. Schauen Sie hin, als aber Herodes gestorben war. Das ist ein Halbsatz, das ist ein Nebensatz. Nicht mehr. Aber Josef kommt durch. Josef kommt durch, weil seine Lebensplanung und sein Weg und das Schicksal seiner Familie in jeder Sekunde unter der Schutzmacht des Höchsten stehen. Und das führt uns schließlich zu einem dritten Großen. Und das ist das Letzte, was Jesus auch mit unserer Lebensplanung anstellt, wenn er in unser Leben hineinkommt. Die Wege, die wir unter Gottes Schutzmacht gehen, sind nicht nur geänderte Wege, sind nicht nur geführte Wege, sondern es sind drittens, und das ist nochmal ganz wichtig, geplante Wege. Geplante Wege, und das heißt von Gott geplante Wege. Schauen Sie hin, die Wege, die Josef gehen muss und gehen darf, die sind von Gott geplante Wege. Das ist wie ein Refrain, der sich durch diesen Text hindurchzieht, der zweimal aufklingt. Die Flucht nach Ägypten ist kein Zufall. Die Flucht nach Ägypten ist letztlich nicht durch Herodes erzwungen, sondern die Flucht nach Ägypten geschieht in Gottes großer Perspektive. Das steht doch hier in Vers 15. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, nämlich Hosea 11, Vers 1, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist Gottes Plan. Das schreibt Hosea im 8. Jahrhundert vor Christus. Verstehen Sie? Und ebenso die langen Jugendjahre in Nazareth, die auf Jesus warten. Nazareth galt nicht gerade als gute Adresse. Nazareth war kein kulturelles Elitezentrum. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, sagte damals der Volksmund. Und trotzdem muss Josef nach der dramatischen Fluchtreise mit seiner Family wieder dort antreten in Nazareth. Warum? Vers 23. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, nämlich in diesem Fall durch Jesaja, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Anders urteilt Matthäus über den Kindermord des Herodes. Nein, den hat nicht Gott geplant. Die Verantwortung trägt der Politiker ganz allein. Und deswegen, das ist auch interessant, verwendet Matthäus beim dritten alttestamentlichen Zitat in Vers 17 und 18 eine auffällig andere Formulierung. Er verwendet hier eine andere Konjunktion als bei den anderen alttestamentlichen Zitaten, Vers 17. Er sagt nicht, damit erfüllt würde. Hier steht kein göttliches damit, keine göttliche Zielformulierung, sondern er sagt einfach nur, da wurde erfüllt. Er stellt einfach die Tatsache fest, damals beim Kindermord, da wiederholte sich, da vollendete sich eine Not, die Israel schon im Exil erlebt hatte. Und dann kommt noch was Schönes hier, aber der unmittelbare Zusammenhang bei Jeremia 31, woraus Matthäus hier zitiert, eine Stimme ist in Rama gehört von Jammern, Weinen, Klagen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Der unmittelbare Zusammenhang von Jeremia 31 verspricht dann, die Tränen der Mütter haben nicht das letzte Wort. Sie werden getrocknet werden. Und diese Verheißung, das schwingt hier mit durch Jeremia 31, die gilt auch den Müttern von Bethlehem. Auch die Mütter von Bethlehem müssen nicht verzweifeln, denn Gott will sie trösten. Und ihre ermordeten Säuglinge sind sicher in den Armen des Herrn. Aber das müssen sie unbedingt mitnehmen. Der allmächtige Gott, so zeigen uns all diese Zitate aus dem Alten Testament, der allmächtige Gott lässt sich das Heft des Handelns in keiner Sekunde aus den Händen reißen. Er hat es so geplant, es wird so kommen. Und so darf Josef fest darauf vertrauen, dass auch seine Wege von Gott selbst geplant wurden. Nur deshalb konnte doch Gott vor Jahrhunderten das ankündigen durch Hosea 11, Vers 1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Josef, das war geplant. Verstehst du? Hosea hatte das ursprünglich auf Israels Rückkehr aus Ägypten bezogen. Aber Gott selbst hatte diesen Satz so inspiriert, wörtlich so inspiriert, um damit zugleich auf seinen wirklichen, auf seinen echten Sohn hinzuweisen, der dann in Jesus zu uns kam. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und jetzt muss sogar Herodes, überlegen Sie mal, jetzt muss sogar Herodes durch seine böse gemeinte Machtpolitik mithelfen, um diese Verheißung Gottes endgültig zu erfüllen, dass sein Sohn aus Ägypten gerufen wird. Josef, das ist kein Zufall. Josef, du gehst auf göttlich geplanten Wegen, verstehen Sie? Und Josef, wenn du demnächst nach Nazareth zurückkehren wirst, dann erfüllt sich auch darin ein Plan, den Gott schon vor mehr als 700 Jahren durch Jesaja angekündigt hat. Er hat da gesagt, Gottes Sohn wird Nazarener genannt werden. Das war Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Da kündigt der Prophet an, müssen Sie unbedingt zu Hause nachlesen, Jesaja 11. Gottes mächtiger Sohn, der wird einmal so klein und unscheinbar in dieser Welt anfangen. Er wird sein wie ein kleines Zweiglein aus einem Baumstumpf. Er wird kommen wie ein kleiner Schößling. Und so war es ja auch. Und jetzt kommt's. Wissen Sie, das hebräische Wort für Schößling, den Jesaja da ankündigt, das hebräische Wort heißt Netzer. Und der Ortsname Nazareth kommt auch von diesem hebräischen Wort. Der Schößling ist der Netzer, der Nazarener. Und daran sagt Matthäus, seht ihr es doch. Schon der Prophet Jesaja hat für Gottes Sohn diesen Titel Netzer reserviert. Und deshalb musste Jesus in Nazareth aufwachsen, damit sie ihn Nazarener nennen würden. Und deswegen musste Josef nach dieser erfolgreichen Flucht wieder mit Jesus nach Nazareth zurückkehren. Verstehen Sie? Geplante Wege. Und natürlich zeigt sich hier zunächst ein großer Unterschied zwischen Josef und uns. Der Weg von Josef wurde durch die Propheten angekündigt, zumindest der seines Adoptivsohns. Und das gebe ich zu, über uns haben Jesaja und Hosea nun nicht direkt was geschrieben, auch Jeremia nicht. Aber David. Denn im Psalm 139, Vers 16 sagt David das, und das müssen Sie sich unbedingt aufschreiben, diesen Vers, Psalm 139, Vers 16, sagt David das über alle Menschen, die von Gott errettet werden. Psalm 139, Vers 16, da heißt es, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Von wegen Embryo. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. In dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und du sahst mich schon, als ich noch ein ungeformter Keim war. Geplante Wege, verstehen Sie? Nicht nur für Josef, nicht nur für Maria. Und Psalm 31, Vers 16 verstärkt diese Gewissheit nochmal. Psalm 31, Vers 16. Wenn derselbe David dort bekennt, in deiner Hand sind meine Geschicke. Psalm 31, Vers 16. In deiner Hand sind meine Geschicke. Geplante Wege. Liebe Weihnachtsgemeinde, damit kommen wir heute zum Schluss. Und wir treten nochmal einen Schritt zurück, um noch einen besseren Blick auf diesen machtvollen Text zu werfen, den wir heute miteinander studieren durften. In was für ein spannendes, aber auch anstrengendes Leben wird Josef hier reingezogen, als Jesus in sein Leben hineinkommt. Von jetzt an ist Jesus dabei. Und das kann bei uns nicht anders sein. Wenn du von hier aus mit Jesus weiterziehst, wenn du wirklich mit Jesus weiterziehst, wenn du sagst, mein Leben soll ihm gehören und ich will keinen Tag meines Lebens mehr ohne ihn durchs Leben gehen müssen, ja, dann musst du von Zeit zu Zeit mit geänderten Wegen rechnen. Aber es sind immer geführte Wege, von Gott geführt. Und diese Wege sind optimal für dich, ich verspreche es dir, weil es geplante Wege sind, nämlich von Gott geplant. Und das kann dann kein Herrscher dieser Welt, welcher Klasse auch immer, ob es ein erstklassiger, zweitklassiger oder drittklassiger Herrscher ist, das kann dann kein Herrscher dieser Welt verhindern, dass Gott dich führt. Weißt du, Herodes hat keine Chance. Und während Josef im ägyptischen Exil mit dem Baby noch ausharren muss, da kämpft Herodes seinen letzten Kampf. Wir wissen das von dem jüdischen Historiker Josephus, der das beschreibt in den Altertümern im 17. Kapitel über Herodes Ende. Da schreibt er, Herodes starb an Geschwüren in den Eingeweiden. Seine inneren Organe waren verfault und von Maden besetzt. Er litt an beständigen Krämpfen. Und weder die Ärzte noch warme Bäder konnten ihm irgendeine Erleichterung mehr verschaffen. Und so stirbt dieser Herodes hinein in Gottes Gericht. Herodes hat keine Chance. Augustus hat keine Chance. Die Machtfrage ist entschieden. Die globalen Potentaten des 21. Jahrhunderts haben keine Chance. Die EU-Drahtzieher haben keine Chance. Manchmal verhüllt Gott diese Macht jetzt noch. Er schickt seinen Sohn, Jesaja 11, als Netzer, als Zweiglein, als Schößling in diese Welt. Er legt seinen kleinen Sohn angreifbar in die Krippe von Bethlehem. Er lässt ihn später als Nazarener aufwachsen. Aber aus diesem kleinen, aus diesem scheinbar so wehrlosen Anfang, da wird Gottes machtvolle Rettungsaktion zum Heil der Welt und zum Heil für dich. Und dieser Jesus, der besitzt jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn dein Leben ihm gehört, darauf kommt's an, wenn dein Leben ihm gehört, dann hast du allen Grund, genauso wie Josef, mutig Schritt für Schritt weiterzugehen. Mitten hinein ins neue Jahr. Und selbst wenn du manchen Weg nicht überblickst und selbst wenn du manche Wege nicht verstehst, Gott macht alles richtig und Gott macht alles gut. Und darum passt hier an das Ende eine Erfahrung, die holländische Christin Corrie ten Boom Weihnachten 1944 machen musste und machen durfte. Sie befand sich im KZ von Ravensbrück, gehörte dort zu den Gefangenen und hat später darüber berichtet in ihrem Buch Die Zuflucht. Weihnachten 44 liegt sie dort auf einer provisorischen Krankenstation in einer Baracke und beschreibt das ganze Grauen dieser Nacht. Corrie ten Boom sagt, in meinem Herzen war es dunkel und dunkel war es um mich herum. Und als ich versuchte, den Mitgefangenen in meiner Nähe etwas von Weihnachten zu erzählen, machten sie sich nur drüber lustig. Sie spotteten und verhöhnten jedes Wort. Zuletzt war ich still. Aber mitten in der Nacht hörte ich dann plötzlich ein Kind weinen. Mama, rief es. Mama, komm zu Uli. Uli ist so allein. Ich ging hin und sah das Kind. Aber es war nicht so jung, wie ich dachte. Es war ein junges Mädchen, das geistig behindert war. Uli, sagte ich, Mama kann nicht kommen. Aber weißt du, wer zu dir kommen will? Jesus. Das Kind lag auf einer Pritsche dicht am Fenster, nicht weit von meiner Pritsche entfernt. Uli war frisch operiert worden. Und den Einschnitt im Rücken hatten sie mit einer Banderole aus Toilettenpapier verbunden. Und in dieser Nacht erzählte ich dem armen Kind von Jesus, wie er selbst als kleines Kind in diese Welt kam, wie er kam, um uns von unseren Sünden zu befreien. Der Herr Jesus liebt Uli, sagte ich ihr. Und er hat Ulis Strafe auf sich genommen. Und nun kann Uli in den Himmel gehen Und Jesus ist auch schon da. Und er richtet dort ein kleines Haus für Uli ein. Und später fragte ich sie dann nochmal, vor allem um herauszufinden, was das Mädchen behalten hatte. Uli, was für ein kleines Haus wird das sein? Und Uli sagte, es ist sehr schön. Dort gibt es keine bösen Menschen mehr, wie hier in Ravensbrück. Und Uli wird Jesus sehen. Und sie fügte hinzu, Uli will Jesus bitten, dass er Uli tapfer macht, wenn sie Schmerzen hat. Und Uli will an die Schmerzen denken, die Jesus hatte, damit er Uli den Weg zum Himmel frei machen kann. Und dann faltete Uli ihre Hände und zusammen danken wir. Und Corrie ten Boom beendet diesen Bericht mit dem Satz, nun wusste ich, warum ich Weihnachten 1944 in Ravensbrück verbringen musste. Nun wusste ich, warum ich Weihnachten 1944 in Ravensbrück verbringen musste. Gottes Kinder werden geführt. Immer. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist. Dass so wie du beim Josef gewesen bist, so wie du dich als der mächtige Herr erwiesen hast in der Not von Corrie ten Boom dort in Ravensbrück, so wie du William Wilberforce zum lebendigen Glauben geführt und dann in dieser machtvollen Weise auch als dein Boot in der Politik gebraucht hast. Herr, so wie du viele von uns schon in ihrem Leben ergriffen hast und zu dir gebracht und auf die Knie gebracht, dass wir zu dir kommen durften, um Vergebung bitten, dich anzurufen. Danke, dass du so auch da bist jetzt und dass du jetzt ansprechbar bist für jeden, der erkannt hat, dass er dich braucht und dass er dich haben kann, Herr, weil du sagst, ich bin da für dich. So rufe mich doch an, Herr. Ja, danke, dass du unsere Wege führst, dass du einen guten Plan für jeden von uns hast. Und lass uns das nie vergessen, gerade wenn wir in chaotische Situationen hineinkommen, gerade wenn sich Berge von Schwierigkeiten vor uns aufzutürmen scheinen. Danke, dass du stärker bist. Danke, dass nicht Herodes das letzte Wort hat, sondern du. Herr, und dafür wollen wir dich loben und ehren und anbeten in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.